Das ist der Elektroautomobil-Podcast
mit Markus Zacher
und Valentin Buss.
Einer der wohl bekanntesten Ladestationsbetreiber ist IONITY. An den Schnellladestationen, den sogenannten HPCs oder High-Power-Chargern, hat wahrscheinlich schon fast jede Elektroautofahrerin oder fast jeder Elektroautofahrer schon mal geladen, wenn sie oder er sich auf eine Langstrecke begeben hat. Die Ladestation erkennt man an der typischen weißen Farbgebung und dem magentafarbenen Logo, einem Rot-Milan, wie ich der IONITY-Homepage entnehmen konnte.
Ja, und dass IONITY so bekannt ist, liegt sicher daran, dass das Unternehmen zu den ersten gehörte, die ein eigentlich europaweites HPC-Ladenetzwerk errichtet haben. Zu einer Zeit, wo man überwiegend noch an 50 kW Ladern laden musste, schon wirklich mit 350 kW und einer sehr weitreichenden Abdeckung eben schon unterwegs war. Trotzdem ist bis heute das Vorhaben noch lange nicht abgeschlossen und der Ausbau geht immer weiter. Wie sich IONITY jetzt die Zukunft dieses Ausbaus und der Ladeinfrastruktur vorstellt und wie man in Zukunft noch angenehmer laden kann vielleicht, das wird uns heute unser Gast berichten. Herzlich willkommen, Markus Groll von IONITY.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, hallo Markus. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du bei IONITY machst und vielleicht auch nochmal so einen kleinen Hintergrund geben, was IONITY ist, wie sich das Unternehmen entwickelt hat?
Gerne, ja. Ja, ich bin Markus Groll, bin Geschäftsführer und COO bei IONITY und in dieser Funktion hauptsächlich zuständig für den Aufbau des Netzwerkes in Europa, den Betrieb des Netzwerkes und auch unsere technologische Weiterentwicklung im IT-Bereich. Ich war vorher schon auch im Bereich Elektromobilität unterwegs bei Allego und bei RWE, beschäftige mich mit dem Thema seit 2009, also fast 15 Jahre jetzt mittlerweile. Erst mit AC-Ladestationen, dann DC 50 kW und jetzt dann am Ende mit den 350 kW Stationen bei IONITY. Und wie ja die meisten wissen, ist IONITY 2017 schon gegründet worden, also jetzt schon vor fast 7 Jahren oder 6,5 Jahren mittlerweile, mit der Zielsetzung, ein flächendeckendes europaweites Netzwerk, Hochleistungsladenetzwerk für Elektrofahrzeuge aufzubauen. Und zum damaligen Zeitpunkt gab es eigentlich nur das Tesla Supercharger Netzwerk, das in ähnlicher Form natürlich ausgebaut wurde und weiter ausgebaut wird. Und ja, an dieser Mission, an diesem Ziel haben wir auch weiter festgehalten seit 2017, haben dann erstmal mit wenigen Ladeparks 2018 begonnen, haben jetzt letztes Jahr bis heute 604 Ladeparks aufgebaut und über 3400 Ladepunkte im Betrieb europaweit. Und natürlich wird das Wachstum weitergehen, weil der Markt ja weiter wächst, immer mehr Elektrofahrzeuge auf den Markt kommen, auf die Straßen kommen und wir deswegen natürlich das Ladenetz weiter ausbauen müssen.
Ja, du hast jetzt gerade schon so ein paar Zahlen gebracht, wie viele Ladepunkte inzwischen installiert sind. Man kann das auch online ja live quasi verfolgen über eine Karte, die werden wir in den Shownotes auch nochmal verlinken. Ja, da sieht man auch schon ganz schön, welche Länder gut abgedeckt sind, wo es vielleicht noch Bedarf gibt. Wie siehst du das derzeit? Welche Regionen stehen denn gerade besonders im Fokus und welche sagte, ja, die sind eigentlich gut abgedeckt, da geht es jetzt ein bisschen verhaltener vielleicht voran?
Ja, die Marktentwicklung für Elektrofahrzeuge ist halt sehr unterschiedlich in Europa. Ne? Es gibt Länder, wo schon sehr hohe Marktanteile erreicht werden. Norwegen ist natürlich immer das prominenteste Beispiel, wo man jetzt schon Neufahrzeuganteile von 80-90% für Elektrofahrzeuge hat. Es gibt aber eben auch auf der anderen Seite Länder, wo wir noch im niedrigen einstelligen Prozentbereich unterwegs sind bei den Marktanteilen, wie zum Beispiel in Spanien, Italien oder auch in Teilen von Osteuropa. Und wir haben natürlich uns daran auch so ein bisschen jetzt angelehnt, gucken uns sehr genau die Marktentwicklung an und legen aktuell ein Hauptaugenmerk auf die Länder, wo halt schon eine hohe Nutzung da ist, wo viele Elektrofahrzeuge rumfahren. Das sind insbesondere in 2024 zwei Länder. Das ist Deutschland zum einen mit ca. 30 Ladeparks, die wir dieses Jahr noch eröffnen wollen und bauen wollen. Und in UK über 40 Ladeparks, die dort jetzt in Bau gehen werden und dieses Jahr in Betrieb gehen werden. Und gleichzeitig sind wir aber auch dabei, noch Lücken im Netzwerk zu schließen, gerade wenn man nach Nordeuropa schaut. Norwegen, Schweden sind ja sehr große Länder, die sehr weit in den Norden gehen, wo wir jetzt eben auch damit schon begonnen haben, auch Ladeparks in diesem, sag ich mal, etwas abgelegeneren Gegend zu bauen, damit man auch diese Länder wirklich dann auch sauber abdeckt. Ja.
Also aus Deutschland oder wahrscheinlich auch ganz Europa kennt man IONITY ja vor allem von den Ladeparks an den Autobahnen. Ist es auch weiterhin der Fokus, vor allem eben an Schnellstraßen zu bauen oder sind auch städtische Ladehubs zum Beispiel eine Option?
Ja, sowohl als auch, wie man so schön immer sagt. Also unser Fokus ist natürlich weiterhin ganz klar Langstrecke, ja, dass Kunden auf der Langstrecke möglichst viele Ionity Parks dann vorfinden, so dass man für eine Urlaubsfahrt, für eine Geschäftsfahrt eben sich keine Sorgen mehr machen muss auf der Langstrecke, wo man laden kann, ja. Gleichzeitig sind wir aber auch dabei, jetzt in Ballungszentren Ladeparks zu bauen, die zwar dicht an der Autobahn sind, aber eben auch in diesem städtischen oder stadtnahen Umfeld sich bewegen. Ein Beispiel ist hier in München, Garching ist dann so ein Ladepark, der relativ neu ist, der ist an der A9. Wenn man von Norden nach Süden runterfährt oder dann auch Ost-West, kommt man da eigentlich dran vorbei. Der Park wird sowohl für Nutzer auf der Langstrecke Sinn machen und wichtig sein, aber auch für Nutzer, die eben im lokalen Verkehr unterwegs sind. Ja. Und das sind so die Standorte, die wir uns jetzt gerade insbesondere anschauen, wo wir eben mehr Standorte auch rund um die großen Städte an den Autobahnen auch bauen wollen, die so eine Art Doppelnutzung dann haben, sowohl Langstrecke als auch lokalen Verkehr abdecken.
Also man versucht da praktisch zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, aber so reine städtische, die jetzt auch nicht direkt in Autobahnnähe sind, erstmal eher nicht.
Erstmal nicht, wobei never say never, also wir haben in Oslo zum Beispiel mitten in der Innenstadt einen Ladepark, der ist aber auch gleich neben der Autobahn. Ja, das, okay. Also hat unsere Anforderungen an der Stelle erfüllt. Mhm. Was ganz interessant ist, ist da natürlich das Ladeverhalten zu sehen und wer lädt denn da? Und das sind eben natürlich nicht nur Langstreckenfahrer, sondern zum Beispiel auch Taxen oder Kurierfahrzeuge, die aber auch ein anderes Ladeverhalten haben, weil die Batteriestände bei diesen Fahrzeugen nicht so niedrig sind. Das heißt, die kommen nicht komplett leer an, wie auf der Langstrecke viele Kunden halt bei 10-20% SOC, sondern die haben vollere Akkus, die sind auch nicht wirklich warm. Das heißt, die Ladegeschwindigkeiten sind niedriger. Das heißt wiederum, für solche urbanen Standorte müsste man auch eigentlich mehr Stationen aufbauen, die niedrigere Ladeleistung haben, weil kein Kunde 20 Minuten in der Innenstadt laden muss, abgesehen vielleicht von ein paar Taxifahrern. Die meisten fahren dann ja in die Innenstadt oder in ein Shoppingcenter, um dann 1, 2, 3 Stunden dort zu bleiben. Das heißt, die Ladeleistungen müssen dann an solche Standorte auch angepasst sein aus unserer Sicht.
Ja, ja, wenn man jetzt mal ein bisschen Blick auf die Ionity-Ladestandorte in Deutschland wirft, wir hatten es ja anfangs erwähnt, Ionity war da sehr früh dran und heute kennt man ja viele Standorte, die so an den typischen Tank- und Rasthöfen angelegt sind, haben dann so meist 4 oder 6 Ladepunkte, sind oftmals leider auch mal so ein bisschen abseits gelegen. Da hatte man noch das Gefühl, dass das noch nicht so richtig in das Konzept des Rastplatzes einberechnet war und bieten aus meiner Sicht heute nicht mehr ganz so den Komfort, den man von neueren Ladestandorten kennt. Was ist denn da bei euch in Planung? Wo sollen da die Reise hingehen, was solche Ladestandorte angeht? Sowohl ja an den bekannten Standorten von Tank und Rast als auch die jetzt sich vielleicht abseits befinden, also vielleicht Stichwort Märklingen, der ja auch ein sehr großer Ladepark ist.
Ja, also grundsätzlich sind, wie ihr schon sagte, die Parks bei den Tank- und Rastsites, die sind halt 2017, 2018 geplant worden, wo man sich noch überlegt hat, Mensch, braucht man eigentlich überhaupt 6 Ladepunkte oder 4 Ladepunkte, weil es kommt ja noch kaum jemand, ne? Und deswegen auch diese Standortwahl. Man muss eben auch sehen, dass man sich bei diesen Tank- und Raststandorten und in den Raststätten insgesamt auf der Autobahn im öffentlichen Parkraum bewegt. Das heißt, man hat auch andere bauliche Vorschriften zu beachten als zum Beispiel beim Ladepark, den man neben der Autobahn an einer Autobahnausfahrt baut. Ja. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt für uns aktuell, dass wir die großen neuen Ladeparks alle neben der Autobahn bauen, wie viele unserer Wettbewerber eben auch, weil man dort flexibler ist, mehr Platz zur Verfügung hat und entsprechend auch den Komfort besser auslegen kann. Alleine schon Durchfahrtslösungen für PKWs, die dann mit Anhänger kommen, das ist an den Autobahnraststätten nur sehr schwer umsetzbar oder teilweise gar nicht umsetzbar aufgrund der Verkehrsführung, die dort vorliegt. Ja. Und insofern ist unser Fokus da auch ganz klar erstmal neben der Autobahn, aber wir sind natürlich auch weiter in Gesprächen dort mit Tank und Rast und der Autobahn GmbH zu schauen, wie wir die bestehenden Parks gegebenenfalls etwas weiter ausbauen können. Und in Zukunft natürlich auch interessiert daran, auch diese Standorte noch größer auszubauen, vielleicht in ein paar Jahren, weil letztendlich natürlich schon auch ein Komfortaspekt dort ist, dass man nicht von der Autobahn runterfahren muss. Man ist sehr schnell an diesen Ladeparks dran, kann mal so einen kurzen Pitstop machen, 10 Minuten und fährt dann weiter. Bei Parks, die neben der Autobahn sind, steht man dann mal kurz an der Ampel, muss durch den Kreisverkehr 2-mal links abbiegen. Das ist natürlich tendenziell schon ein bisschen schwieriger, dann dorthin zu kommen. Deswegen glaube ich, beides hat eine Daseinsberechtigung, ist wichtig. Und wie gesagt, wir wollen an beiden Stellen oder an beiden Typen von Standorten auch weiter ausbauen. Ne?
Was sind da die besonderen Erfordernisse oder Hemmschuhe sozusagen an den Autobahnrastanlagen? Weil du gesagt hast, das ist ein bisschen schwieriger.
Ich kann da nicht genau ins Detail eingehen, aber es ist einfach, okay, wie ich schon dadurch andeutete, dass es öffentlicher Parkraum ist, von den Genehmigungsverfahren her deutlich, deutlich komplexer, mhm, ja, und langwieriger auch. Deswegen dauert es da einfach etwas länger, was diesen Ausbau angeht. Ja. Mhm.
Aber man könnte jetzt allerdings ja auch unterstellen, dass ja vielleicht auch die Bundesregierung ein gewisses Interesse hat, dass solche Standorte mit Ladeinfrastruktur bestückt werden und es ja vielleicht ja auch Bestrebungen gibt, das irgendwo ein bisschen zu vereinfachen. Aber gut, die wissen alle, die Mühlen der Gesetzgebung, die malen halt auch sehr, sehr behutsam.
Ja. Wir sehen es halt nur im Quervergleich mit Frankreich. Dort haben wir ja aktuell das größte Ladenetz von Ionity. Also nicht Deutschland, sondern in Frankreich haben wir aktuell am meisten Standorte. Und dort gab es eben die letzten Jahre dann Ausschreibungsverfahren von den Autobahnbetreibern für diese Raststätten. Mhm. Und dort haben wir eben auch eine Reihe von unseren Standorten direkt auf diesen Rastanlagen als gewonnen sozusagen im Rahmen dieser Ausschreibung. Und Frankreich ist mittlerweile extrem gut abgedeckt auf den Autobahnen, was HPC-Ladeinfrastruktur angeht.
Ja. Ja, da sieht man, wie das auch dann funktionieren kann. Ich hatte jetzt eben ja schon mal Märklingen als Gegenbeispiel auch eingeworfen. Also wer Märklingen nicht kennt, das ist so in der Nähe von Ulm im weitesten Sinne, eigentlich auch kein großer Ort, aber da befindet sich ein sehr großer Ladestandort von Ionity. Ich glaube, es ist sogar der größte nach Anzahl der Ladepunkten, also noch der größte.
Wird sich wahrscheinlich bald ändern. Ja.
Wie kann man sich das vorstellen? Werden denn künftig solche groß angelegten Ladeparks aussehen? Was kann man dann da noch an Komfort und Funktion erwarten?
Ja, ich glaube, Märklingen ist da schon ein sehr gutes Beispiel, weil ein ganz wesentlicher Punkt natürlich die Größe des Parks ist, ne? Dass die Kunden nicht warten müssen, am Wochenende insbesondere. Also wir sehen zum Beispiel bei uns einen sehr starken Unterschied zwischen Wochennutzung und Wochenendnutzung. Samstag, Sonntag ist halt deutlich mehr los und natürlich wollen Kunden dann nicht warten. Und gleichzeitig haben wir ja auch langfristig in so einen Standort investiert. Das heißt, wir wollen ja nicht alle 2-3 Jahre neue Ladestationen dazu bauen, sondern haben jetzt dort erstmal ein bisschen auf Zuwachs sozusagen und auch in die Zukunft orientiert Kapazität geschaffen. Interessanterweise sieht man in Märklingen jetzt zum Beispiel in den Februar-Skiferien oder auch Weihnachten sah man schon, dass der schon fast voll war. Also 24 Ladepunkte dann auch tatsächlich genutzt werden, weil das natürlich so einen Selbstverstärkungseffekt hat. Je größer der Ladepark, desto attraktiver wird er für die Kunden, weil sie weniger Risiko haben, warten zu müssen. Und da sehe ich schon einen der wesentlichen Trends, dass das natürlich klar in die Richtung geht. Gleichzeitig muss man aber natürlich auf die Qualität auch achten, was drumherum passiert, dass der Kunde halt auch genügend Auswahlmöglichkeiten hat, gute Öffnungszeiten hat für Toiletten, für Getränke, für Essen. Und auch das ist in Märklingen gegeben. Es ist ein sehr guter Bäcker, Restaurant direkt daneben, der auch gute Öffnungszeiten hat, dann ist da noch ein Burger King, dann ist da noch eine Tankstelle, die 24/7 geöffnet ist. Das sind natürlich auch noch weitere Kriterien, die für den Kunden extrem wichtig sind, dass der Park nicht einfach im Nirgendwo liegt und nichts da ist, sondern dass auch drumherum genügend, sozusagen, wir nennen es Amenities, genügend Zusatzangebot dann vorhanden ist. Ja.
Also ist das so ein bisschen eine Blaupause auch für weitere Ladeparks, kann man das so sehen oder wo geht da die Reise hin?
Ja, also wir haben 3 Kategorien, S, M und L. Und S sind die kleinen Ladeparks mit 6 Ladepunkten, die wir weiterhin auch zum Beispiel in Osteuropa, in Italien, Spanien aufbauen, weil einfach dort die Nutzungsraten noch gering sind. M-Standorte sind dann Ladeparks mit 12 Ladepunkten, die so ein bisschen der Standard jetzt sind. Und die L-Standorte, wie jetzt Märklingen, die kommen dann halt zusätzlich an hochfrequentierten Autobahnen zum Tragen, wo wir eben davon ausgehen, dass auch hohe Nutzungsraten dann erfolgen werden. Das Ganze muss sich ja auch irgendwie rechnen. So eine Investition von so einem Park, da liegen mehrere Millionen Euro da sozusagen vergraben. Und deswegen müssen wir natürlich auch genau gucken, dass die Größe des Parks mit der wirklichen Nutzung dann auch zusammenpasst.
Genau, das Thema Amenities, ich glaube, das wird oft ein bisschen unterschätzt, was das ausmacht, dass so ein Ladepark auch wirklich attraktiv ist und dann eben auch viel genutzt wird. Aber natürlich interessiert uns auch die technische Seite. Also in Märklingen sind ja jetzt zum Beispiel auch die sehr beliebten Alpitronic Hypercharger verbaut. Mhm. Was war da der Grund, jetzt die Technologie oder die Ladesäulen da zu ändern?
Also es waren verschiedene Überlegungen. Zum einen natürlich die Tatsache, dass Alpitronic sich da in Europa als Marktführer auch ein bisschen etabliert hat, ein sehr gutes Produkt hat. Ein zweiter Aspekt ist, wenn man sich einfach die Kosten anschaut mit einem Alpitronic-Lader, der kostet ungefähr so viel wie ein 350 kW Ladepunkt bei uns. Mhm. Aber man kriegt eben 2 Ladepunkte für das Invest und die Kosten dort. Und das heißt, man kann mit dem gleichen Geld mehr Ladepunkte schaffen. Mhm. Und der dritte Aspekt war natürlich, dass wir uns die Fahrzeugflotte ja auch sehr genau anschauen und auch die Ladegeschwindigkeiten, die tatsächlich genutzt werden. Und da kommt man natürlich aktuell zu dem Schluss, dass immer noch sehr viele Fahrzeuge deutlich unter 200 kW Peak-Ladeleistung haben. Und für die reichen halt 200 kW Ladeleistung im Moment aus. Ne? Und diese Kombination aus Wirtschaftlichkeit und dem tatsächlichen, sag ich mal, Ladeleistung, die in den E-Fahrzeugen aktuell verbaut sind, haben dazu geführt, dass wir uns entschieden haben, eben an unseren neuen Parks jetzt immer noch mal einen Alpitronic-Lader dazuzubauen, insbesondere für Kunden, denen 200 kW Ladeleistung ausreichen. Ne?
Ja, um das vielleicht nochmal zu ergänzen, ich habe mir auch kürzlich erst den Ladepark mal angeschaut. Also es bleiben ja weiterhin die 350 kW Ladepunkte stehen, die werden deswegen ja nicht abgebaut. Und zusätzlich hat man dann diese Hypercharger mit 2x200 kW pro Ladesäule noch stehen. Also man hat im Prinzip auch die Wahl, wer mit seinem Porsche Taycan die volle Leistung haben will oder mit seinem, was weiß ich, Ioniq 5, der kann halt auch an die schnelleren Lader gehen. Was mich dann noch interessiert, so grundsätzlich wirbt ja Alpitronic damit, dass der Hück 400, so heißt der ja in der Fachsprache, dass der ja diese Leistung sehr flexibel, ich glaube in 50 kW Schritten aufteilen kann. Jetzt hätte man ja auch sagen können, gut, das sind hier mindestens 200 kW je Ladepunkt, aber es können halt auch mal 350 sein, wenn jetzt gerade kein, oder 400, ja, wenn gerade keiner zusätzlich dran lädt. Warum ist es an dem Standort jetzt fixiert auf 2x200 kW?
Also das machen wir überall so, jetzt nicht nur in Märklingen, sondern an allen Standorten, wo Alpitronic sind, hier zum Beispiel auch Garching in der Nähe von München, ist das so konfiguriert. Wir haben das auch lange diskutiert, wir können das natürlich auch anders machen, aber eben es gab zwei Überlegungen. Zum einen, wir wollen ja gerne, dass die Kunden mit Fahrzeugen, die eben weniger Ladeleistung haben, auch zu den Alpitronic-Ladern gehen, ja, um dort sozusagen die installierte Leistung optimal nutzen zu können. Und zum Zweiten, was mich persönlich immer in der Vergangenheit an den Hück 300 gestört hat, war eben, dass wenn ich dann allein war, volle Ladeleistung bekommen habe und dann kam jemand anders, dann ist die Ladeleistung halt runtergefahren worden. Das heißt, ich kann mich nicht wirklich darauf verlassen, dass ich eine bestimmte Ladeleistung bekomme, obwohl viele der Ladepunkte eben mit 300 kW angegeben werden. Da müsste eigentlich in Klammern hinterstehen, ja, wenn sie alleine sind. Ne? Und das finde ich für den Kunden sehr verwirrend. Viele Kunden haben das, glaube ich, auch noch nicht richtig verstanden, warum jetzt plötzlich dann die Leistung weg ist und warum es dann nicht die volle Leistung gibt. Und deswegen haben wir gesagt, hier jetzt ist es glasklar, 2x200 kW, da weiß der Kunde, was er bekommt und wir versprechen auch nicht zu viel. Wir überlegen auch gerade und testen das auch gerade noch ein bisschen aus, ob das neue Lastmanagement so gut funktioniert, dass wir es vielleicht dann auch ändern, dass wir sagen, es sind trotzdem 200 kW Ladepunkte, aber wenn sie Glück haben, dann kriegen sie auch mehr, ja,
sozusagen. Dann verspricht sozusagen nur das Minimum und wenn man Glück hat, geht halt noch ein bisschen mehr, wenn es überhaupt das Auto ja auch anfordern kann.
Das ist genau der Punkt, ja. So viele Autos sind es dann ja im Moment doch noch leider nicht, die höhere Leistung über 200 kW haben. Ja.
Das heißt, es ist aber mehr oder weniger eine Softwarekonfiguration und wenn man jetzt zum Beispiel an den Daten sehen würde, mehr Autos kommen auf den Markt oder werden genutzt mit über 200 kW Ladeleistung, könnte man das noch umstellen jetzt?
Genau. Wobei, wie gesagt, eben wir haben ja immer an unseren Ladeparks noch die 350 kW Lader stehen. Das heißt, wenn sie dann mit Taycan, Lotus, wie auch immer, da hinkommen, dann macht es natürlich Sinn, an die 350 kW Lader zu gehen, die auch in diesem Ionity-Design sind. Das heißt, der Kunde kann auch visuell sehen, oh, das sind die Ionity 350 kW und daneben stehen die Alpitronics normal sozusagen mit 200 kW.
Ja. Ja, ich weiß nicht, ob du darüber sprechen darfst. Was für Lieferanten stehen denn derzeit neben den, jetzt haben wir sehr ausführlich über die Alpitronics gesprochen, aber wer steht denn derzeit noch im Portfolio, wer die Ladestation liefern darf?
Gut, das ist ja kein Geheimnis, das kann ja jeder an unserem Ladepark sehen, weil da sind ja diese Herstelleraufkleber drauf. Und das ist ja auch zum großen Teil kommuniziert worden von uns oder eigentlich immer kommuniziert worden. Wir haben neben Alpitronic als größten Lieferanten aktuell ABB im Feld mit verschiedenen Generationen an Ladestationen. Tritium, insbesondere aus der ersten Phase des Rollouts. Und seit letztem Jahr ist neben Alpitronic noch ein vierter Lieferant dazugekommen, das ist Ecoenergetica aus Polen, die ursprünglich aus dem Nutzfahrzeugbereich kamen, Busse, Bus-Charging gemacht haben, LKW-Charging gemacht haben und jetzt eben seit kurzem auch PKW-Ladestationen im Angebot haben und die haben wir uns sozusagen zu eigen gemacht und diese Ecoenergetica-Station gibt es eben auch in diesem Ionity-Design mit diesem Lichtkranz oben, mit dem Halo oben. Und die bauen wir aktuell primär in Osteuropa und Finnland auf gerade, aber da gucken wir natürlich auch in Zukunft, wie sich die Station verhalten und was wir da als Mix sozusagen, Lieferantenmix in Zukunft dann machen werden. Ne?
Müssen die dann eigentlich auch alle eichrechtskonform sein, auch wenn die in Polen stehen oder in Finnland? Oder ist das so ein spezielles Ding, was jetzt nur in Deutschland beachtet werden muss?
Also es gibt eigentlich nur zwei Länder, das ist interessanterweise Deutschland natürlich, klar, da ist das Pflicht und Finnland. In Finnland ist es auch so. Ich weiß nicht warum, die Finnen haben sich das ein bisschen abgeguckt und in Österreich gibt es, glaube ich, eine ähnliche Art oder eine ähnliche Vorgabe, was das Eichrecht angeht. Die anderen Länder sind da deutlich flexibler. Ja. Mhm. Es gibt auch Diskussionen dahingehend, dass man das Ganze ein bisschen vereinfacht, indem man nur, sag ich mal, technische Anforderungen an den Gleichstromzähler sozusagen stellt. Und dieses Ganze drumherum, was eben durch das deutsche Eichrecht noch gefordert wird, Absicherung der Datenkette, Display, Darstellung des Mieter-Values und so weiter, dass man das vereinfacht, um dort auch die Kosten wieder zu senken, weil das ist doch ein sehr aufwendiges Verfahren, was das deutsche Eichrecht uns da sozusagen auferlegt. Ja.
Was uns natürlich dann noch brennend interessieren würde, ist, wie geht's denn so in der Zukunft weiter? Was gibt's denn für, ich sag mal, Aussichten? Wird sich das Laden mit 800 Volt so weit normalisieren, dass auch eigentlich flächendeckend die Erwartung ist, dass alle Fahrzeuge das in Zukunft machen wollen? Oder wird es vielleicht sogar noch darüber hinausgehen, noch höhere Spannungen? Womit plant der Ionity in der Zukunft?
Ja gut, alle Details kann ich da natürlich nicht auf den Tisch legen, weil das ja auch die Planung der Autohersteller sind. Aber grundsätzlich kann man natürlich schon ganz klar sagen, der Trend wird noch in weiter erhöhte Ladeleistung gehen. Ich meine, mit 350 kW sind wir ja schon jetzt ganz gut aufgestellt, kommen jetzt die ersten PKWs, die da rankommen, ja, an die 350 kW, aber die Planung der Autohersteller geht ja über einen Zeitraum 4-5 Jahre und in dem Zeitfenster werden wir sicherlich auch PKWs sehen, die noch deutlich darüber hinausgehen werden. Allerdings dann immer mit einem 800 oder 900 Volt Bordnetz und dann weiter gesteigerten Stromstärken, die dann zu höheren Ladeleistungen in der Größenordnung, ich sag mal 500 kW führen werden, auch im PKW-Bereich. Ja. Das ist auch das, worauf wir uns einstellen, wo wir uns technologisch drauf einstellen. Einige unserer Stationen sind da schon eigentlich fähig zu. Die haben wir nur noch nicht sozusagen maximal ausgebaut. Die können sogar aufgerüstet werden. Und wir gucken uns natürlich auch neue technische Lösungen an, die vielleicht auch noch ein bisschen flexibler und kosteneffizienter sind als das, was wir aktuell verbauen. Ne?
Das heißt, 400-500 kW, also 400 kW ist ja im Prinzip ja nicht mehr weit entfernt, beziehungsweise wenn wir an die Alpitronics denken, sind die ja im Prinzip schon installiert, nur halt aufgeteilt.
Ja.
Bei 500 kW und ja die, sagen wir, 900 Volt, die jetzt manche Fahrzeuge schaffen, heißt es aber auch, dass wir ja deutlich nochmal über die 500 Ampere rausgehen, die dann gezogen werden.
Correct, also ja.
Das heißt dann, der CCS-Stecker, der kann dann trotzdem noch auf 600 Ampere, 550 Ampere, irgendwas in der Größenordnung verwendet werden.
Korrekt, ja.
Also das lässt die Spezifikation im Prinzip zu.
Ja, das geht. Ich glaube, es gibt da sogar gar kein Limit, sondern die technische Konfiguration ist die, dass man über eine Temperaturkontrolle sicherstellt, dass das Kabel und der Stecker nicht überhitzen. Und über diese aktive Temperaturkontrolle kann man eben auch die Stromstärken deutlich hochfahren. In Größenordnung, sag mal 700-800 Ampere. Wir haben auch schon Kabelsysteme, die das jetzt auch schon können. Da muss man dann eben aber auch wirklich gekühlte Kabel nehmen, die wir auch schon jetzt bei uns bei 500 Ampere einsetzen. Bei diesen noch höheren Stromstärken wird es natürlich noch umso wichtiger, dass man dann aktiv gekühlte Kabelsysteme verwendet. Ja.
Und wenn ich viel kühle, heißt ja auch, es gibt einen gewissen Verlustwärme. Wer zahlt denn dann eigentlich diese Verluste, die im Kabel dann auch entstehen und beim Kühlen?
Wir, ja. Okay. Der Ladestationsbetreiber, weil der Strom, den der Kunde lädt, ja über in Deutschland über das geeichte Dezimeter läuft. Und dort kann man natürlich nicht den Verbrauch für die Kühlsysteme oder die Verluste im Trafo laufen lassen. Das heißt, natürlich ist das sozusagen Eigenverbrauch, nennen wir das Ganze. Ist sozusagen sind Betriebskosten des Ladestationsbetreibers dann, ja.
Also auch die Energie, die sozusagen am CCS-Stecker vorne also verloren geht, weil der halt heiß wird. Das heißt, irgendwo ein bisschen was von den 500 kW diffundiert ja dann sozusagen auch in Wärme weg. Das muss dann auch der Betreiber zahlen.
Ja gut, das ist ja der Strom wirklich, der dann durch den CCS-Stecker fließt, der auch durch das Dezimeter fließt, der wird halt gemessen. Natürlich gibt es da auch noch vielleicht wenige Prozentpunkte Verluste, aber das lässt sich technisch natürlich auch nicht anders lösen, ja. Weil man nun mal ja ein Steckersystem hat mit Fahrzeug und Ladestecker. Da gibt es natürlich Übergangswiderstände und dann Erwärmungseffekte, die sich natürlich technisch einfach nicht vermeiden lassen. Ja, das ist so. Aber diese ganzen Umgebungs-, sag ich mal, Energieverbräuche, Kühlung, Trafo und so weiter, die laufen eben separat.
Ja. Ja, dann habe ich vielleicht noch eine Frage, auch für nochmal ein bisschen die Zukunft. Das hört sich jetzt für mich so ein bisschen an, wie dass man wahrscheinlich auch immer mehr dann Kunden haben wird, die sehr, sehr schnell laden wollen, die ihre 500 kW, wenn sie dann mal zur Verfügung stehen, auch nutzen wollen und die wollen in 10 Minuten wieder weiter. Und dann gibt es vielleicht die, die sagen, ja, ich habe eigentlich Zeit, ich will jetzt hier eine Stunde Pause machen, was gemütlich, einen Kaffee trinken, was essen gehen. Da steht man ja schnell eine Dreiviertelstunde, Stunde auch da. Mhm. Denen kann ja die Ladeleistung dann fast schon ein bisschen egal sein. Wird ihm dann auch irgendwie Rechnung getragen?
Ja, also auf jeden Fall. Das ist das, was ich vorhin sagte mit den neuen technischen Konzepten, wo wir halt viel flexibler in Zukunft sein wollen, was die Verteilung der Ladeleistung über die Ladepunkte an einem Ladepark angeht. Das könnte natürlich sogar so weit gehen, dass man sagt, ich brauche jetzt nur, keine Ahnung, 150 kW oder 100 kW und man dann das entsprechend auswählen kann und dann entsprechend weniger Ladeleistung auch zugewiesen bekommt. Mhm. Dazu braucht man aber flexiblere Lösungen, wo die Leistungselektronik quasi flexibel über die verschiedenen Ladepunkte genutzt werden kann. Und das ist das, was wir uns gerade anschauen. Da gibt es verschiedene Lösungen schon am Markt, einiges in der Entwicklung, weil dann kann man zum einen diesen Use Case abdecken, zum anderen muss man aber natürlich auch sehen, dass ja viele ältere Fahrzeuge, die jetzt mit 50 oder 70 oder 80 kW laden können, ja auch weiter rumfahren. Die wollen natürlich auch gerne bei uns laden. Das heißt, wir werden halt eine sehr große Spreizung haben von, sag mal, 50 kW älteren Fahrzeugen bis hin zu 500 kW, Faktor 10. Und das muss man natürlich auch in dem Technikkonzept dann berücksichtigen.
Mhm. Und wird es dann vielleicht auch kostenseitig irgendwie Auswirkungen haben, dass ich sage, hier, spar dir 5 Cent pro Kilowattstunde, wenn du auf 100 kW limitierst oder sowas in der Richtung?
Denkbar ist das natürlich, klar. Ja.
Okay.
Ist ein bisschen dann wie bei der Tankstelle, ne, wo man super, super Plus und super Premium Plus irgendwie hat, mit verschiedenen Preisen. So große Unterschiede sind dann ja im Kraftstoff auch nicht wirklich vorhanden. Mhm. Aber das könnte natürlich sein, dass man in so eine Leistungsdifferenzierung dann auch nochmal reingeht, ja.
Okay. Das heißt, da können wir uns mit Blick auf die Zukunft ein bisschen überraschen lassen, wie es da weitergeht und auch, dass bei den Ladeleistungen aktuell mit 350, 400 kW noch nicht Schluss ist. Es wird noch ein bisschen dauern, bis wir das in der Fläche sehen. Wir beobachten ja auch immer sehr intensiv, was die Autohersteller so auf den Markt bringen und ja, du hast ja gerade schon gesagt, die Spreizung ist enorm groß. Es gibt neue Modelle, die irgendwie mit 80 kW laden und dann gibt es Fahrzeuge, die schon weit über die 300 rausgehen.
Ja.
Also der Markt geht da auch extrem auseinander.
Mhm, absolut. Ich glaube, da wird auch eine große Rolle spielen, dass das Batteriewachstum auch irgendwo eine Grenze finden wird. Ich glaube persönlich nicht, dass es PKWs mit 150, 160 Kilowattstunden Akkus geben wird, weil die einfach zu groß und zu schwer werden. Außer vielleicht so High-End-Sportwagen, die man dann mit 350 über die Autobahn prügeln möchte. Mhm. Weil das natürlich auch ein Wirtschaftlichkeitsaspekt ist, aber auch vom Packaging des Fahrzeuges her wenig Sinn macht. Und dann spielen natürlich die hohen Ladeleistungen eine wichtige Rolle, dass man dann eben diesen, sag ich mal, 100 Kilowattstunden Akku dann innerhalb von, sag ich mal, 10, 15 Minuten dann aufladen kann. Das macht dann schon Sinn für den Kunden, ne?
Ja, das denke ich auch im Sinne des Herstellers, weil er sich ja damit auch Gewicht und Kosten spart, wenn er die Batterien eigentlich möglichst klein dimensioniert. Und
genau,
ja. Der Trend zeichnet sich ja auch sogar schon ein bisschen ab, wenn man in bestimmte Segmente guckt, dass sich gerade die Hersteller eher auf eine Kostenreduktion konzentrieren, als die Akkugrößen jetzt unnötig noch weiter in die Höhe zu schrauben.
Absolut.
Ja, und auch kundenseitig denke ich, also beim ersten Auto, da guckt man vor allem noch auf die Reichweite, beim zweiten E-Auto guckt man dann mehr auf die Ladegeschwindigkeit.
Ja. Mhm. Am besten ist natürlich, wenn man beides kombinieren kann. Ja. Ja. Gute Reichweite und eine hohe Ladeleistung, ja.
Genau. Ja, super. Dann haben wir, glaube ich, einen ganz guten Überblick mal bekommen, was Ionity alles so plant, dass das Wachstum da weiter vorangeht. Und man kann da wahrscheinlich auch so ein bisschen abschätzen, da wo als nächstes der nächste E-Auto-Boom losgeht in dem Land, da werdet ihr wahrscheinlich auch wieder dabei sein und für die Ladeinfrastruktur sorgen.
Solange es in Europa ist, muss ich dazu sagen. Also außerhalb Europas sind wir noch nicht unterwegs.
Ja. Ist wahrscheinlich auch nicht geplant, oder?
Nee,
das ist auch nicht der Fokus.
Wir haben hier genug zu tun. Es gibt ja auch noch Länder, wo wir noch gar nicht sind, Richtung Osteuropa, Bulgarien, Rumänien, Türkei, Griechenland. Da gäbe es ja auch noch Wachstumspotenzial, sage ich mal, wenn dort die Märkte entsprechend interessant sind. Ja.
Genau, also da nochmal der Verweis, wie gesagt, auf diese Netzwerkskarte, die ist wirklich interessant, sich zum anzuschauen. Kann man auch jedes Land einzeln selektieren und gucken, wie viel steht denn da an Ladeinfrastruktur. Wie gesagt, wir verlinken das und da kann man auch sehr gut tracken, wie es mit dem Ausbau vorangeht. Mhm. Genau. Alles klar. Dann vielen Dank, Markus, dass du bei uns hier im Podcast warst.
Ja, auch vielen Dank, Markus und Valentin.
Danke dir. Und dann haben wir gleich noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einen kleinen Hörtipp. Und zwar war ich kürzlich zu Gast im The Smart AI Podcast. Auch ein Podcast, der sich mit erneuerbaren Energien, Elektromobilität und allem, was dazugehört, beschäftigt. Und dort habe ich über chinesische Elektrofahrzeuge, chinesische Marken gesprochen, die jetzt so nach Europa kommen, auch die Rolle der chinesischen Autobauer verglichen mit den europäischen Autobauern, wie sich da der Wettbewerb entwickelt. Hört euch die Episode gerne mal an. Wir verlinken die natürlich hier auch in den Shownotes.
Ja, und den Podcast könnt ihr euch gerne anhören in unserer kleinen Osterpause. Wir werden nämlich eine Folge aussetzen und sind dann am 15. April wieder für euch da mit einer frischen Folge vom Elektroautomobil-Podcast.
Bis dahin, auf Wiederhören.
Ciao.